Er hat 16 Mal Platin und 6 Mal Gold bekommen. Das bedeutet mehr als 15 Millionen verkaufte Tonträger. Diese Auszeichnung hat er für Produktionen und Kompositionen für Acts wie NSYNC, Anastacia, Tiesto, Michael Bolton und viele andere bekommen. Das vermutet man gar nicht, dass so große Hits in Rösrath, eine kleine Stadt bei Köln, geschrieben und produziert werden. Christian, danke, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Und gleich mal die spannendste Frage vorneweg. Wie wird man in einer kleinen Stadt namens Rösrath Produzent bzw. Komponist von Acts wie NSYNC und Anastacia?
Hallo Thomas. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann. Da muss ich gleich enttäuschen. In einer kleinen Stadt wie Rösrath wird man das nicht. Das wird man in Köln. Also ich wohne jetzt seit ein paar Jahren in Rösrath, vorher die ganze Zeit in Köln. Wobei das tatsächlich auch unabhängig davon ist. Ich glaube, es geht letztendlich an jedem kleinen Ort. Aber Köln hat natürlich mehr an kreativer Szene und an Kollegen zu bieten, mit denen man solche Sachen zusammen machen kann. Ich fange einfach mal ein bisschen vorne an in meinem Werdegang, wie es dazu kam. Also ich habe tatsächlich ein abgeschlossenes Musikstudium, habe an der Musikhochschule in Köln Gitarre, und zwar sogar E-Gitarre, Jazz-Gitarre studiert.
Oh, cool.
Ja, das schadet auf jeden Fall nicht, was immer man später damit machen will. Ich mochte eigentlich als Kind schon immer gerne Popmusik. Und hätte das eigentlich gern als meinen Beruf gewählt. Das ging aber damals, war das nicht möglich. Also von meinem Elternhaus war klar, wenn schon unbedingt Musik, dann wenigstens mit Studium.
War bei mir ganz genau dasselbe. Bei mir musste es dann Klavier und Komposition sein, Mozartstadt und so.
Ja. Ja. Was anderes wäre noch schöner gewesen für die Eltern. Aber da hat man sich auf ein Musikstudium geeinigt. Und damals konnte man entweder Klassik studieren oder, damals war es die erste Hochschule in Deutschland, wo man Jazz auch als Vollstudium machen konnte. Und damals habe ich gerade ein Album von Miles Davis gehört, wo Mike Stern drauf Gitarre gespielt hat, und zwar sehr rockig. Und dann dachte ich, wenn das auch Jazz ist, dann mache ich das. So. Und ich habe vorher schon lange Gitarre gespielt, habe dann nochmal eine intensive Übungsphase eingelegt und dann auch die Aufnahmeprüfung in Köln bestanden. Und habe da also E-Gitarre bzw. Jazz-Gitarre, Komposition, Big-Band-Arrangement und auch klassische Orchestrierung studiert. Also konnte einiges an Handwerkszeug da tatsächlich mitnehmen. War dann in der Folge noch im Bundesjazz-Orchester bei dem Peter Herbolzheimer, der hat das damals geleitet. Ne, das ist Pendant Bundesjugendorchester, genau.
Oh, cool.
Okay, genau. Gab es auch das Bundesjazz-Orchester. Und während des Studiums, dafür war das Studium auch noch sehr wertvoll, habe ich zwei Kommilitonen kennengelernt. Die hatten im Keller ein ganz kleines Studio. Damals noch, die ganz Älteren unter uns werden sich erinnern, dass man früher mit Tonbandgeräten gearbeitet hat, mit einer 8-Spur Tascam. Ja.
Und angefangen mit 4-Spur auf Kassette. 4 Spuren.
Ja, wir sind direkt groß eingestiegen mit 8 Spuren.
Oh, ja.
Und die suchten halt noch einen dritten Kompagnon, weil ihnen noch ein paar Geräte fehlten, der damit einsteigt und investiert. Und ich hatte damals das große Glück, dass mir jemand hinten in meinen VW Polo reingefahren ist. Und ich habe die Heckklappe so gelassen, wie sie ist, und habe das Geld, das ist teuer, so eine Heckklappe war damals schon teuer bei Polo, wenn die ganze Hinterseite verzogen ist, und habe das Geld genommen und in das Studio investiert. Und wie
man
heute weiß,
ohne Autounfall wärst du jetzt vielleicht nicht Musikproduzent.
Genau, dann wäre ich jetzt vielleicht, ich weiß es nicht, mag es mir gar nicht ausmalen, was dann passiert wäre, aber das war ein sehr schöner Unfall. Und dann standen wir halt mit diesem Studio, wie das so ist. Es gab kein YouTube, es gab überhaupt niemanden, der einem irgendwas Sinnvolles darüber erzählen konnte. Das heißt, man hat sich einfach da durchgefrickelt und Bedienungsanleitungen gelesen und ausprobiert, was passiert, wenn man den und den Knopf drückt. Und lief damals auch schon auf Computer für MIDI. Das war noch auf Atari. Und habe damals schon mit Logic angefangen, was ich heute auch noch benutze. Also wirklich Logic-User der ersten Stunde. Und da musste man das aber synchronisieren mit der 8-Spur Tascam. Später wurde es dann das Sony Digital-Tonband bzw. Digitalgerät zum Aufnehmen.
Stimmt, da hat man so einen Timecode auf einer Audiospur aufgezeichnet.
So war das. Richtig, genau.
Und der hat dann den Computer synchron laufen lassen.
Und wenn man den zum Beispiel mal aus Versehen dem Sänger auf die Kopfhörer gibt, dann gibt es lautes Geschrei, weil das ist wahnsinnig laut gewesen, dieser Timecode.
Weiß ich auch noch.
So, und dann, wir haben alle drei, das waren Keyboarder, ein Trompeter und ich, nebenbei studiert und auch gespielt und Auftritte gehabt mit Bands und sind auch durch Deutschland gezogen und hatten nebenbei immer dieses Studio, was mich sehr fasziniert hat und immer mehr Zeit in Anspruch genommen hat und mich auch immer mehr fasziniert hat. Und dann haben wir im Umfeld Leute, Köln war damals ganz groß in der Werbeszene, also gab es viele Werbeagenturen und haben uns damals dann die ersten Jingles komponiert, ohne eine Vorstellung zu haben, wie sowas eigentlich geht. Wir haben einfach gemacht, so wie wir das gut fanden. Auch wahnsinnig übertrieben in der Produktion. Sachen, die uns da musikalisch total wichtig waren, waren den Agenturen völlig egal. Und learning by doing, so fummelt man sich dann halt da rein. Aber das ist natürlich Wahnsinn, wenn man zum ersten Mal ein bisschen Geld auch damit verdienen kann und auch diese Vision hat, vielleicht kann man damit sogar noch mehr Geld verdienen und auch ganz lange Geld verdienen. Und hat das immer mehr Spaß gemacht. Und wir wussten aber, dass wir letztendlich, wollten wir gar nicht so sehr in die Werbeszene, sondern was wir eben alle drei richtig gut fanden, war Popmusik. Damals kam so Mitte der 90er gerade Eurodance auf. Und für Eurodance brauchte man bestimmte Synthesizer. So viel hatten wir schon mitgekriegt. Und die waren damals teuer. Da reden wir halt nicht über Plugins für 100 Euro, sondern dann reden wir über Synthesizer, die 2.000, 3.000 Euro oder Mark damals gekostet haben.
Richtig, ja.
Ja.
Die es heute alle als Nachbau gibt für 100 Euro oder so.
Ja, ja.
Aber damals gab es nur die Originale und die haben viel Platz eingenommen, waren sehr teuer.
Und die konnte man auch nicht illegal downloaden, die musste man legal aus dem Laden raus.
Ja, eigentlich auch sehr schade, ja.
Mhm. Ja, ja. Und haben also unser Geld in einen Waldorf Microwave damals gesteckt. Und haben einfach mal einen Eurodance-Song produziert. Wir wussten noch nicht mal, wo diese Bassdrums, also später haben wir erfahren, das waren halt Roland 808 und 909s, die Sounds gemacht haben. Aber an solchen Informationen kam man nicht, das wusste kaum jemand. Und die Leute, die es wussten, die haben es streng geheim gehalten.
Ja.
Und haben da wahnsinnig, also heute muss ich sagen, also das war wahnsinnig aufwendig, die Sounds hinzukriegen. Aber dafür klingt es eigentlich immer noch ganz gut, was wir damals gemacht haben. Und wir haben einfach mal einen Eurodance-Song auf eigene Kappe produziert und sind dann durch einen Freund, der war Künstler, der nannte sich eine Glückwunschagentur, also der vermittelte so Alleinunterhalter und so an Feste, wollte aber auch gerne in der Popmusik mitmischen. Und fiel ein Video in die Hände von einer Band aus Amerika. Das waren 5 Rapper. Und bei Eurodance war es ja so üblich, man hatte eine Sängerin oder einen Sänger, die Hook gesungen haben, den Refrain, und zwischendrin wurde gerappt. Und das alles unter einem ziemlich flotten Beat. Und das waren halt 5 Rapper und die haben uns dann eingeladen, weil sie uns, glaube ich, für große Nummern aus Deutschland hielten, zu einem Casting, weil wir halt auch noch eine Sängerin haben wollten. Und dann sind wir halt auf Einladung von denen nach Atlanta, da wohnten die, geflogen.
Aber gecastet wurden nicht die Produzenten, sondern die Sänger.
Genau. Genau, ja, ja. Also die wollten, die sahen da eine Chance, vielleicht in Deutschland Künstler von sich an den Start zu bringen aus Atlanta und haben dann für uns ein Casting organisiert. Und wir waren auch ein bisschen erschüttert, weil wir hatten auch überhaupt nichts gemacht. Aber das sagt man den Leuten natürlich vorher nicht so, sonst bringt das ja nichts. Das bringt einen nicht weiter.
Wie kamen die auf euch?
Das war über diese Künstleragentur. Der kriegt halt immer Videos geschickt von irgendwelchen Künstlern. Und durch Zufall war halt mal sowas außerhalb von Kleinunterhaltern und Alleinunterhaltern dabei, nämlich diese 5 Rapper, die blind anscheinend irgendwie so Videokassetten verschickt hatten mit dem, was sie so machten. Und dann waren wir in Atlanta. Da hatten die ein großes Kino gebucht. Und fuhren auch mit teuren Autos vor, die sie natürlich geliehen hatten, um ein bisschen Eindruck auf uns zu machen. Das heißt, wir waren damit beschäftigt, Eindruck auf die zu machen, weil wir eigentlich noch gar nichts vorzuweisen hatten. Und umgekehrt war es eigentlich auch so. Und waren eben wirklich begeistert, auch von der Stage-Performance von diesen 5 Rappern. Und es war eine sehr gute Sängerin auch dabei. Es waren alles People of Color. Also Atlanta ist ja eigentlich sehr, sehr schwarz und hatte auch damals schon eine große Hip-Hop- und Rap-Szene. Und dann sind wir übereingekommen, dass wir das zusammen machen wollen, haben so kleine Vorverträge gemacht, sind wieder nach Hause gefahren und haben dann unseren Eurodance-Song, den wir damals schon vorbereitet hatten, noch weiter aufgemöbelt. Und haben dann also diese 6 Leute, 5 Rapper und die Sängerin eingeflogen. Nein, ist gar nicht richtig. Wir sind hingeflogen und haben da die Aufnahmen gemacht. Das war nämlich billiger, weil wir sind zu zweit geflogen und die hätten zu 6 fliegen müssen. Genau, deswegen war haben
die günstigere Variante.
Ja.
Und wir hatten dort dann ein Studio gemietet.
Genau. Da gab es auch kleine Studios.
Euer Mehrspurtape mitgebracht oder wie? Das war ja damals gar nicht so leicht wie heute.
Wie haben wir das gemacht? Es gab damals schon CDs, die man brennen konnte.
Okay.
Ja. Das musste man aber in einem Musikfachgeschäft dann brennen lassen. Das kostete ungefähr 100 Mark, eine fertig gebrannte CD. Die haben wir mit rübergenommen und dann da auf Tape gespielt und dann die fertigen Tapes mit rübergenommen zum Abmischen.
Okay. Mhm.
So, dann waren wir schon mal stolz, hatten wir einen Song. Und jetzt wussten wir, da muss man jetzt an Plattenfirmen, damit das auch veröffentlicht wird. Und haben dann eine Tour aus Deutschland gemacht. Damals gab es noch ein bisschen mehr große Plattenfirmen als heutzutage. Heute gibt es ja nur noch 3 Majors. Damals gab es, glaube 6 gab es noch.
Mhm.
Also den Plattenfirmen ging es auch noch ganz gut. Und haben eine kleine Tour gemacht durch Deutschland und haben dann bei BMG Ariola tatsächlich einen Vertrag gekriegt. Die fanden das super. Beziehungsweise der Henrik Kersten war das, also immer noch ein guter Freund von mir. Wie sie später raus.
Jetzt darfst du uns aber nicht länger auf die Folter spannen. Ja. Wie hieß denn der Act und der Song?
Der Song hieß I Want Your Body. Ja, so hieß es, genau. Von der Band Solardelic. Solardelic.
Okay.
Ja.
Mhm. Kann mal reinhören.
Ja. Und. Das war der Henrik Kersten, der war, wie sich später herausstellte, erst seit einer Woche A&R bei Ariola. Also A&R sind ja die Leute bei den Plattenfirmen, die die Talente und Hitsongs entdecken sollen für die Plattenfirma. Und der hatte uns gesagt, ja, was zahlen wir dafür jetzt? Na, sagen wir mal 30.000 Mark. Und da dachte ich, 30.000 Mark, das ist aber nicht schlecht, ja, für so einen Song. Ich habe in meinem Leben nie wieder so viel Geld für eine Single bekommen. Und Henrik Kersten hat später auch ordentlich einen auf den Deckel gekriegt dafür, dass er uns so viel Geld gegeben hat. Aber der Vertrag war halt schon gemacht. Und da kam der Song raus. Es wurde ein Video produziert, was für die Plattenfirma natürlich ziemlich aufwendig war, weil man dann immer 6 Leute durch die Gegend fliegen musste. Wurden damals Promo-Auftritte gemacht und so. Und das ging auch ganz gut in die Charts dann. Lief gut im Radio. War in den Charts, also irgendwo in den 50ern. Aber da war man damals schon froh, weil damals war es nicht so einfach, an die Charts zu kommen, wie es heute ist. Und ja, also unser Plan, in die Popmusik einzusteigen, ist da voll aufgegangen. Wir waren voll begeistert. Und darüber, dass das schon mal ein kleiner Achtungserfolg war für uns, haben wir auch von Labels von BMG, also jede große Plattenfirma, jeder Major hat wieder kleinere Labels, die er mit Geld versorgt und die dann, Produktionen zu machen und Künstler unter Vertrag zu nehmen. Und darüber sind wir halt an damals relativ angesagte Acts gekommen, für die wir Songs komponiert und produziert haben. Also wir haben immer gleichzeitig komponiert und produziert. Es war damals schon so, dass das immer Hand in Hand ging. Also die Leute, die es komponiert haben, die haben es in der Regel auch schon produziert. Und haben dann zusammen gearbeitet mit Hathaway, der war damals ziemlich angesagt mit seinem Riesenhit. Den Riesenhit haben wir leider nicht komponiert und produziert, aber der hat immer noch viele Platten verkauft damals. Die Sultans war so ein anderer Act, der damals sehr angesagt war. Dann haben wir auch viele Remixe schon gemacht, obwohl wir keine DJs waren. Das war eine Zeit, da musste man das auch verheimlichen, dass man Musiker war und dass man Noten konnte. Man musste DJ sein, weil,
unbedingt,
ja. Musiker galten als total uncool. Das sind so Kopfleute, die alles nur aus dem Kopf raus machen und kein Feeling haben und so. Deswegen haben wir das nie erwähnt, dass wir Noten können und Musiker sind eigentlich. Und so kamen wir dann auch Aufträge, um Remixe zu machen für einige damals angesagte Acts.
Darf ich mal zwischenfragen, wie alt warst du da ungefähr?
Ja, da war ich so, muss ich nachrechnen, das ging los mit der ersten Single, da war ich so 25. Ja, okay. Mit Mitte 20. Aha.
Und das war so Mitte der 90er?
Genau, genau, mhm. Ja. Mhm. Von den Sachen, die wir da für Hathaway und für die Sultans und für Thea Austin und so weiter geschrieben und produziert haben, die gingen auch ganz gut in die Charts, waren auf Alben, die sich sehr gut verkauft haben. Und also bei Ariola, BMG Ariola, da kannte man uns. Und dann kam irgendwann die Anfrage, ja, da gäbe es ja so eine Boys-Band aus USA. Backstreet Boys waren damals schon ganz groß. Und die wurden gemanagt von Lou Pearlman, der dann leider ein sehr unrühmliches Ende gefunden hat. Aber damals war der sehr angesagt als Manager. Und er wollte dasselbe Prinzip nochmal machen. Das Prinzip von Lou Pearlman war, dass er sagte, ich nehme eine Boys-Band, bringe die zuerst in Deutschland raus. Und wenn die dann da erfolgreich sind, dann reimportiere ich die quasi wieder in die USA unter dem Titel In Europa sind schon Superstars. Ne? Dadurch hatte der dann viel mehr, also direkt große Anfragen von großen Fernsehsendern für Auftritte und so weiter und hat ein ganz anderes Standing, als wenn er einfach Newcomer in den USA veröffentlicht hätte. Das hat mit Backstreet Boys super geklappt. Und das wollte er halt auch mit der neuen Boys-Band machen und die hieß NSYNC. Mhm. Ist damals in Schweden produziert worden, schon von, ich weiß nicht, ob Max Martin damals schon dabei war, ich glaube ja, aber noch mit Dennis Popp. Und die suchten halt für das Album noch Stücke und hatten uns gefragt, habt ihr Lust, da was zu schreiben? Hatten wir große Lust zu. Mhm. Haben wir auch einen Song gemacht.
Wie hieß der?
Crazy for You.
Ja, ich glaube, den kenne ich, ja.
Ja. Also der war auf jeden Fall dann auf dem Album drauf. Und da habe ich noch was sehr Interessantes gelernt im Zuge dieser ganzen Geschichte. Denn ich habe den Song dann an den A&R, Andreas von Oertzen war das damals bei BMG Ariola, geschickt. Und dann habe ich nach 2 Tagen mit ihm telefoniert. Er sagte, ach, ich weiß nicht, irgendwie, nee, ich glaube nicht. Fand ich blöd, aber ich fand den Song total super. Habe ihn dann mal 4 Wochen liegen lassen. Hab eine Kleinigkeit am Riff verändert, was in der Mitte kommt, und dachte, komm, ich schick's einfach nochmal, was soll's. Ja, also
die Brief. Demselben nochmal geschickt.
Ja, ja, genau. Demselben nochmal denselben Song mit einer winzigen Veränderung geschickt. Und der rief am nächsten Morgen an und war hellauf begeistert. Er sagt, das ist der Hammer. Dafür kämpfe ich, dass der Song aufs Album kommt. Das ist Wahnsinn. Das wird wahrscheinlich auch eine Single. Das ist super. Und da habe ich viel gelernt. Ne? Das ist ja nicht, weil irgendjemand dumm ist oder so, sondern weil eben der Job eines A&Rs ist ja wahnsinnig schwierig. Ne? Der muss sagen, das wird ein Hit oder das wird kein Hit. Dafür wird er bezahlt. Und das ist ja, also wer weiß schon, was ein Hit wird. Also manchmal klappt es halt und manchmal klappt es halt nicht. So, und ja, manchmal.
Alle sind emotionale Menschen und ja. Man hat eine gewisse Tagesverfassung und das.
Ganz genau.
Kann jedem passieren, dass er denselben Song einmal schlechter und einmal negativ findet.
Absolut. Man weiß auch nicht, man weiß nicht, was derjenige morgens gerade erlebt hat. Vielleicht Ärger mit der Frau gehabt oder so und dann hört er einen Song und denkt: Crazy for you, meine alte Zuhause ist schon verrückt genug. Da brauche ich nicht noch einen Song, der so heißt. Das weiß man alles nicht. Also, das ist überhaupt nicht, um irgendjemand klein zu. Darzustellen oder als dümmlich hinzustellen, sondern das geht einem selbst ganz genauso. Es geht mir auch so, dass ich Songs, also ich habe es noch nicht erlebt, dass man zweimal denselben Song mir vorgespielt hat, aber das könnte mir ganz genauso gehen. Aber das war für mich eine ganz wichtige Lektion, dass das nicht immer nur der Song ist und dass es nur dieser eine Mensch in dieser einen Verfassung ist. Und wenn der sagt, nee, das ist nichts, dann heißt das noch lange nicht, dass das nichts ist. Ja. Also, und ich habe damals das Gefühl gehabt, ja, der Song ist super, ich verstehe das nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also da habe ich dann einfach die Bestätigung dafür gekriegt, dass es unheimlich wichtig ist, auf sein eigenes Gefühl zu hören. Manchmal denkt man, stimmt, jetzt wo ich es höre, kann ich verstehen, das ist so doll ist es nicht. Ne? Das geht, so geht es einem ja auch manchmal. Stimmt, da hat es was dran und nö, da kriegen wir was Besseres hin. Aber manchmal hat man eben auch das Gefühl, ich finde es super so und dann vielleicht bei jemand anders oder vielleicht mal in einem Jahr versucht man es nochmal oder in dem Fall halt nach 4 Wochen. Und ja, wie man dann gesehen hat, ist NSYNC in Deutschland direkt mit der ersten Single auf Nummer 1 gegangen, mit der zweiten Single auf Nummer 1 gegangen. Und dann fing schon der geplante Reimport nach USA. Und das waren dann nicht nur USA, sondern eine weltweite Veröffentlichung. Zeitgleich zu USA, auch in Japan. Das war damals der zweitgrößte Plattenmarkt der Welt und in Großbritannien, also weltweit einfach. Und da wurde ein neues Album für aufgenommen. Da waren nur die ersten beiden Singles drauf. Und wenn mich nicht alles täuscht, nur insgesamt 3 oder 4 von dem deutschen Album. Und unser Stück war auch, Gott sei Dank, auf diesem international veröffentlichten Album, das Crazy for You. Und das war Gold wert für uns, weil sich erstmal das Album wahnsinnig oft verkauft hat. Also damals wurden ja richtig Alben und CDs noch verkauft.
Ja.
Und da hatte man auch von jeder CD was, die verkauft wurde. Das ist anders als bei Streams heutzutage. Und jeder kannte dann NSYNC. Und dadurch haben wir dann auch ein bisschen einen Fuß in die Tür nach Amerika gekriegt, nach Los Angeles. Das sprach sich ein bisschen rum. Ach, guck mal, da sind jetzt auch deutsche Produzenten. Bevor das in Schweden losging mit internationalen Produktionen, haben die Amerikaner eigentlich immer so ein bisschen verächtlich auf den europäischen Markt geguckt und gesagt, naja gut, für Schweden reicht's halt oder für Deutschland mag es ja reichen, aber in Amerika würde sowas nie ankommen, ne? Da haben wir ein ganz anderes Level. Und da war man schon durch die Schweden offener geworden und jetzt hatten halt die Deutschen da auch einen guten Song gemacht, der auch gut im Radio gelaufen ist und eben auch auf diesem Album war von dem Mega-Erfolg. Und haben dadurch eben auch dann die ersten Aufträge in Los Angeles tatsächlich bekommen. Haben von Disney Records Anfragen bekommen. Disney Records ist eben die Plattenfirma, die Walt Disney Company angeschlossen ist. Und viele Sänger, viele Schauspieler, die in Disney-Jugendserien spielen. Zum Beispiel Hilary Duff war so eine, die damals unheimlich angesagt war. Das gab eine Jugendsendung damals, die hieß Lizzie McGuire, die Abenteuer eines jungen Mädchens. Und solche Leute, die haben dann auch irgendwann angefangen zu singen, auch wenn sie nicht singen konnten. Die mussten aber dann Alben machen. Und außerdem hat Disney Records darüber hinaus auch einfach junge, talentierte, es waren immer sehr junge Sänger unter Vertrag genommen und Alben mit ihnen produziert. Und dafür haben wir einiges geschrieben auch an Songs. Das ging dann schon mit Computer, da waren wir schon Anfang der 2000er oder 2000 ging das los.
Ihr habt ja auch für Beauty and the Beast, glaube ich, was platziert, oder?
Das war eine Produktion, genau. Also es gab Sachen, die wir für Filme gemacht haben. Für Filme haben wir leider nicht komponieren dürfen. Das war dann immer Diane Warren, die die Songs für Filme komponiert hat. Aber wir haben sie produziert.
Mhm.
Genau, für Beauty and the Beast gab es das Princess Diaries. Tagebuch einer Prinzessin war damals ein ganz angesagter, großer Kinoerfolg. Dafür haben wir Songs produziert. Die Alben, die zu diesen Filmen rauskamen, haben sich auch entsprechend gut verkauft. Und so hat sich's ergeben, dass wir im Grunde ungefähr drei Jahre fast exklusiv für Walt Disney gearbeitet haben. Das war also immer so, dass wir die Songs bei uns in Köln entwickelt und vorproduziert haben. Und wie gesagt, das ging schon dann über, ich glaube, das war dann mit den Sony-Rekordern. Auf jeden Fall wurde da schon mehr im Computer gearbeitet. Und man hat dann CDs mit rübergenommen, die man einfach reinschieben konnte und hat das dazu aufgenommen vor Ort. Und da hatte ich teilweise auch immer noch eine Vocal Coaching dabei, weil es eben auch, also die eine Sängerin, die wir produziert haben, da haben wir auch ein ganzes Album produziert, die war erst 14, fantastische Sängerin, mexikanische Abstammung. Und da war es aber immer eine wirklich gute Coachin dabei zu haben. Mhm. Weil das ja für so ein junges Mädel auch alles sehr aufregend ist noch. Und damals ging das schon los, dass man auch über diese große Entfernung per E-Mail korrespondieren konnte. Und das war der A&R von Disney Records, der hat dann am Anfang immer gesagt, ja, ihr macht ja super Sachen, aber das stelle ich mir schwierig. Eigentlich muss ich im Studio immer dabei sein, wenn das dann auch fertig produziert wird und gemischt wird. Ich möchte auch immer meine Kommentare geben. Und da habe ich gesagt, das machen wir ganz einfach. Wenn ich abends mit der Arbeit durch bin, schicke ich den MP3. Das dauert zwar eine halbe Stunde, bis es hochgeladen ist, aber ist ja egal. Und dann ist das für dich morgens. Das heißt, du kommst morgens ins Büro, kriegst dann MP3, hast du schon vorliegen und schreibst mir einfach die Kommentare, die ich dann wieder bearbeite. Und so hat sich also schon vor über 20 Jahren dieses digitale weltumspannende Arbeiten, hat da schon gut funktioniert.
Super.
Und deswegen ging das eben über einige Jahre. Haben dann auch für A&M Records noch Songs produziert. A&M war damals groß, das war von Ron Fair das Label, da waren die Black Eyed Peas und alle Acts, die damals groß angesagt waren. Hab für Diane Warren noch ein paar Songs produzieren dürfen. Man muss sagen, das waren nicht die besten Songs, die sie geschrieben hat, sondern das waren die Songs, die, glaube ich, teilweise schon länger rumlagen. Aber da haben wir dann auch da durchaus durch diese neue Produktion, die wir gemacht haben, dann nochmal den einen oder anderen Plattendeal, diesen, ich sag mal, wie sagt man, wenn Sachen lange im Lager liegen? Ja, Ladenhüter. Dann doch noch zu Releases verhelfen können.
Wann kam denn die Dame Anastasia dann in das Spiel?
Ach, das war einige Jahre später. Das hat auch mit USA dann nichts mehr zu tun. Das war tatsächlich über eine Werbeagentur. Mhm. Da ging es um Spot für ein neues Auto von Skoda. Und die suchten einen Song dafür. Das war auch ein alter Freund von mir, der in der Autoindustrie viel unterwegs ist. Und der sagte, habt ihr da nicht irgendwas? Und da kam tatsächlich, war das ein ganz alter Song von uns, der noch aus der Solardelic-Zeit stammte, wo aber nicht gerappt wurde, sondern das war mit dieser Sängerin, die wir eben damals auch entdeckt hatten. Die hatte hier auch ein paar schöne Erfolge mit uns. Die hatte damals eine Single, die hieß What Can We Do? Und die habe ich dann einfach mal also was damals moderner war, ich glaube, das war so vor 10 Jahren ungefähr, als das mit Skoda und Anastasia ins Spiel kam, oder vor 8 Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, habe den Song geschickt, weil er sagte, die haben schon alles Mögliche abgelehnt und gehört und so. Und manchmal hat man einen Volltreffer. Ne? Und dann war das der Song, den fanden die riesig und wollten dann noch ein Mashup machen mit, wie heißt das noch? Cry the Better Love. Pride, A Better Love, das war auch so ein alter Disco-Hit. Haben wir da ein Mashup gemacht und das war auch ganz gut in Charts dann, die Nummer. Anastasia super. Fand sie super, mit einer rockigen Produktion.
Hat ihr mit der Dame persönlich zusammengearbeitet oder ging das?
Das ging einfach, genau, hin und her geschickt. Und Anastasia ist ähnlich wie es auch mit Michael Bolton war. Wir haben auch zwei Songs mit Michael Bolton gemacht. Da muss man nicht im Studio stehen und sagen, mach doch mal mehr so. Ne? Also da weiß man, wenn die das singen, dann wird das schon so sein, wie es sein soll. Und ja. Da braucht man nicht mehr groß zu coachen.
Was mich jetzt total interessieren würde, die zwei Herren, mit denen du es zusammen gemacht hast, arbeitet ihr noch zusammen oder ging das dann irgendwann auseinander?
Nee, das ging auseinander. Also der erste, der war noch, bevor es überhaupt richtig losging, wohnte der nur noch im Studio. Das war eine Studentenbude im Keller im Grunde. Und ein Zimmer war Schlafzimmer von dem Valerie, der damals dabei war. Und das andere war das Studio. Und der hat sich relativ früh schon verabschiedet aus der Geschichte, weil der mehr auch im Jazz bleiben wollte und in der Richtung weiterarbeiten wollte. Und mit dem Alain, meinem damaligen Partner, habe ich bis vor 8, 9 Jahren zusammengearbeitet. Dann hat der sich aber auch über die Jahre immer weiterentwickelt in eine Richtung, die mehr mit Video zu tun hat und visuellen Geschichten mit einem anderen Kompagnon. Und da haben wir irgendwann gesagt, jetzt haben wir da gar keine Überschneidungspunkte mehr. Also haben uns da völlig im Guten getrennt, weil sich einfach über die Jahre auch die Interessen ja auseinanderentwickeln können.
Ja. Ja. Finde ich immer spannend. Ich bin ja selber auch in einer Partnerschaft. Mhm. Mit 7 angefangen, mit meinem Partner Musik zu machen.
Damals mit 7?
Erste Band. Ja, damals erste Band und so. Und aus dem heraus hat sich das alles entwickelt. Habe jetzt auch gerade kurz mit Milk & Sugar gesprochen über Partnerschaft. Ich finde das immer ein spannendes Thema. Und keine Partnerschaft ist immer einfach. Also ich finde es toll, dass ihr euch im Guten getrennt habt. Weil ganz viele solche Partnerschaften gehen natürlich auch auseinander, weil das schon sehr menschlich fordernd ist, wenn man über so lange Zeit sich weiterentwickelt und gemeinsam auch weiterentwickeln muss. Und zeichnet euch aus, dass das so lange so gut funktioniert hat im Guten auseinandergegangen ist.
Ja, ich war letzte Woche noch mit ihm essen und so, also wir haben ein gutes Verhältnis, sind nach wie vor befreundet und haben uns auch in der Zeit, in der das gut gelaufen ist, super gut verstanden und ergänzt auch. Also er war zum Beispiel ein super Textschreiber, das ist Licht, hat mir nie gelegen. Also ich fand eigentlich, was Inhalte von Texten angeht, war es mir immer relativ wurscht. Hauptsache es klingt gut. Ne, vom Sound, was gesungen wird, welche Worte gesungen wird, dass der Sound gut ist. Und er war jemand, der sich viel Gedanken hat über Texte gemacht und auch immer auf Texte geachtet hat. Mir ist damals aufgefallen, ich habe noch nie auf Texte geachtet.
Ich auch gar nicht. Das ist mein größtes Manko.
Ja, ich konnte die auch mitsingen, aber ich habe mir nie über den Sinn Gedanken gemacht oder so. Ja. Ne, Hauptsache es klingt gut. Also für mich war das immer eher wie eine Art von Instrument. die Stimme und das, was sie singt.
Ja, ist mir irgendwann mal aufgefallen, wo ich meinte, eine ganz tolle Nummer produziert zu haben, dann spiele ich das irgendeiner Dame vor und ich sage, das ist ein furchtbarer Song, der geht ja gar nicht. Mhm. Und ich bin völlig fassungslos, weil ich mir denke, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Mhm. Ich sage, was stört dich denn an dem Song? Und dann fangt ihr an, den Text zu analysieren und dann merke ich, da hätte ich überhaupt nicht hingedacht, dass der Text eine Rolle spielen könnte bei der Beurteilung, ob ein Song gut ist oder schlecht gut ist. Aber es ist natürlich ein Fehler, der Text ist extrem wichtig.
Ja, ja, logisch.
Eine extrem hohe Rolle, aber wenn man selber so von der Musik kommt, hat man da zu wenig Fokus drauf. Mhm. Ja, und wie schaut es aktuell aus? Was sind so die aktuelle Projekte? Wie viel machst du noch und in welche Richtung?
Ja, also der Arbeitstag ist immer noch gut ausgefüllt. So ab Mitte der 2000er, 2006, 2007, da war klar, dass das mit den Aufträgen in der Plattenindustrie kein gutes Ende nehmen wird, weil da die Plattenindustrie schon auf dem absteigenden Ast war massiv. Plattenfirmen wurden von anderen aufgekauft, es gab immer weniger Geld. Ich glaube, wir haben 2005 war das, haben wir nochmal einen richtig großen Deal von der EMI gekriegt, um ein komplettes Album für eine amerikanische Künstlerin zu produzieren, aber von EMI Deutschland. Und danach gab es sowas gar nicht mehr. Und dann musste man auch irgendwann sagen, wenn sich das nochmal lohnt, machen wir das gerne. Aber wir müssen uns einfach auch was breiter aufstellen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also dann sind wir mehr in die Breite gegangen, haben auch andere Leute angesprochen. Und das war auch so eine Geschichte, wo sich das mit meinem Partner damals so ein bisschen auseinanderentwickelt hat, wo eben eher mehr in die Video- und in die visuelle Ecke weitergegangen ist. Und ich mehr Fernsehmusiken, Filmmusiken, Leute angesprochen habe, da erste Musiken komponiert und produziert habe und auch Radio-Jingles damals zum ersten Mal gemacht habe. Aus der Zeit, bestimmt 9 Jahre her, als ich das zum ersten Mal gemacht habe. Dadurch, dass ich damals auch viel Musik für den WDR gemacht habe, fürs WDR-Fernsehen, kamen Kontakte halt zum WDR-Jingle-Studio. Und dann hatten die mich damals zu einem Pitch eingeladen für WDR 4, den ich gewonnen habe. Und da habe ich auch wieder die Strategie übernommen, so zu tun, als wüsste ich, was ich da mache. Weil wie man Radio-Jingles macht und was ein Bumper ist und was ein Bett ist und ein Stinger, ich hatte keine Ahnung. Ich habe das gegoogelt und da auch eine unzureichende Erklärung gefunden. Aber es
du bist ein bisschen mehr in meine Welt reingeschlittert.
Ja, richtig,
das ist genau. Ja, unser Daily Business schon seit vielen Jahren.
Ja, Bumper, ja, richtig,
Stinger.
Genau.
Und die ganzen Teile, Transition und so weiter, ja.
Genau, aus der Zeit ist mir euer Name auch noch ein Begriff, weil ich natürlich auch geguckt habe, wer macht denn sowas eigentlich? Und da habe ich gesehen, guck mal, die aus Österreich, die machen das schon lange.
Die Österreicher machen das so ab und zu, wenn sie nichts anderes zu tun haben.
Ja, genau.
Das ist richtig. Bei uns zu Gast Christian Hamm, der hier mal eine steile Karriere hingelegt hat, an der man so einiges lernen kann, das sehr inspirierend ist. Wir werden uns in der nächsten Folge noch ein bisschen genauer anschauen, wie der Christian denn jetzt wirklich Musik produziert, mit welchem Programm er arbeitet, welche Plugins er verwendet und was er da so genau macht. Wenn ihr eine Frage an den Christian habt, dann kommt doch einfach mal in meine Facebook-Gruppe Thomas Foster Music Production, Klammer auf German Group, Klammer zu. Ich mache euch den Link natürlich auch in die Beschreibung dieses Podcasts rein. Und dort findet ihr im Mitgliederbereich die Gruppenexperten, wo auch der Christian Hamm zu finden ist und so lieb ist, euch die eine oder andere Frage auch mal zu beantworten, wenn euch da etwas eine Frage kommt, nachdem ihr den Podcast angehört habt. Und bis es soweit ist, werde ich mit meinem Auto herumfahren und darauf warten, dass mir jemand reinfahrt, damit ich meine ersten goldenen Schallplatten verkaufe. Vielen Dank, lieber Christian.
Danke dir auch, Thomas. Vielen Dank für die Einladung.
Wir bei MuteGent haben hart daran gearbeitet, ein neues Plugin zu kreieren, das musikalischer ist als alles, was es bisher gibt. Jetzt ist es fertig. Der MuteGent Player. Jedes Instrument im MuteGent Player beinhaltet eine Komposition, also MIDI-Files, die man einfach in das Arrangement ziehen kann, um nicht nur von einem Sound, sondern auch von einer Melodie oder spannenden Akkorden inspiriert zu werden. Alle Instrumente und MIDI-Files liegen in der Cloud. Dadurch kann es jedes Mal, wenn du das Plugin öffnest, neue Instrumente bzw. MIDI-Files geben, die du einfach mit einem Doppelklick in dein Plugin lädst. Neben den Instrumenten gibt es auch noch die Kits. Das sind komplette Arrangements, die wie ein ganzer Song klingen. Mit einem Klick ladest du alle Instrumente und kannst dir alle MIDI-Files in dein Musikprogramm ziehen, um damit etwas Neues zu machen. Aber jetzt kommt das Unglaublichste. Die Basisversion von Mutant ist gratis. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung dieses Videos und lade dir kostenlos den Mutant Player. In dem Player findest du viele Instrumente, MIDI-Files und Kits, die du bereits kostenlos laden und nutzen kannst. Mutant. It's time to make music.